Es ist Kalenderwoche 35 und Sie hören es schon an der Musik im Hintergrund. Etwas stimmt nicht. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und bei mir ist wie immer mein Kollege im Hauptstadtbüro, Andreas Niesmann.
Hallo lieber Steven, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, es stimmt etwas nicht genau. Sie wundern sich vielleicht, warum hier gerade nicht unsere Chartshow-Musik ertönt, womit wir versucht haben, Ihnen den Sommer ein bisschen zu versüßen. Der Grund ist natürlich der Terroranschlag von Solingen und die Folgen, die dieses Ereignis gehabt hat und immer noch hat. Angesichts der Tat und der gewaltigen Debatte, die das ausgelöst hat, unterbrechen wir unsere kleine Sommerreihe für diese und für die kommende Woche und wir melden uns mit zwei aktuellen Folgen zurück. Die Top 20 und Top 10 der besten Politikersätze holen wir nach. Großes Ehrenwort, aber jetzt müssen wir reden.
Und das tun wir in dieser Woche nicht allein, obwohl es natürlich auch bundespolitisch eine Menge zu besprechen gibt, wollen wir erst einmal dahin schauen, wo sich die einschneidende Tat ereignet hat, nämlich nach Solingen, einer Stadt, die bereits zum zweiten Mal in der jüngeren Geschichte wegen eines Anschlags in den Schlagzeilen steht und wo für die Menschen seit dem vergangenen Freitagabend nichts mehr so ist, wie es war.
Und um zu verstehen, was in der Stadt losgeht und in den Menschen, die dort leben, haben wir einen Mann eingeladen, der das wahrscheinlich besser weiß als die allermeisten. Er ist nämlich seit bald 20 Jahren als Journalist für das Solinger Tageblatt tätig, inzwischen als stellvertretender Chefredakteur und Lokalchef. Wir begrüßen den Kollegen Björn Boch.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Björn, es sind jetzt 7 Tage vergangen seit der Messerattacke vom vergangenen Freitag und am Anfang, am Wochenende, hat noch ganz Deutschland nach Solingen geschaut. Es waren dann ja auch der Kanzler da, es hat sich inzwischen der Bundespräsident angesagt. Inzwischen ist die Aufmerksamkeit dann aber sehr schnell nach Berlin gewandert und es gibt hier heftige Debatten. Wir wollen aber jetzt bewusst noch einmal nach Solingen blicken. Gib uns doch bitte mal ein Update. Wie ist denn jetzt zum Ende der Woche die Stimmung? Wie wird in Solingen über die Tat gesprochen?
Also man merkt, dass da noch viel verarbeitet werden muss. Auf dem Platz, auf dem das passiert ist, werden nach wie vor in engem Rhythmus Blumen niedergelegt, Kerzen aufgestellt. Der eine oder die andere sucht diesen Platz, denke ich, auch bewusst auf, um das zu verarbeiten. Man sieht Menschen, die da sitzen und ganz lange auf die Fläche starren. Man kann leider auch relativ gut sehen, wo genau das passiert ist. Und das muss natürlich alles erstmal verarbeitet werden.
Es gibt eine häufige Kritik, die man nach so Terroranschlägen hört. Ich weiß das auch noch vom Berliner Breitscheidplatz, den wir ja hier damals hautnah erlebt haben, dass dann die Angehörigen, also dass die Opfer, die das überleben und die Angehörigen der Opfer sich irgendwann bitterböse beklagen und sagen, also alles redet nur noch über den Täter und über Konsequenzen und über uns denkt irgendwie niemand mehr nach. Ist das bei euch auch schon so?
Natürlich ist diese Fassungslosigkeit über die Tat ist erstmal mit dem Täter natürlich verknüpft. Dazu kommt ja aus Solinger Sicht die Geschichte, dass er eigentlich hätte abgeschoben werden sollen und dann nur, weil das nicht gelungen ist, überhaupt nach Solingen kam. Hier hat jeder so ein bisschen das Gefühl, ja, schon wieder Solingen, also einen großen Brandanschlag, wenn auch mit ganz anderen Hintergründen, vor einigen Monaten erst gehabt, jetzt diese schreckliche Tat. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, den Opfern den Raum zu geben. Ich denke, da fängt man an am Sonntag mit der Trauerfeier, zu der ja auch, ihr hattet es gesagt, Frank-Walter Steinmeier erwartet wird. Man kümmert sich sicher sehr um die Hinterbliebenen. Man kümmert sich um die, die geholfen haben. Also gestern gab es eine große Veranstaltung hier. Weißer Ring, Opferschutz, Kriminalkommissariat, die sich um die Menschen gekümmert haben, die unmittelbar vor Ort waren. Und ich denke, um den Opfern dann auch Raum zu geben, wird es einfach noch ein klein bisschen Zeit brauchen.
Nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz war es so, dass tatsächlich die Angehörigen oder einige davon bewusst in die Öffentlichkeit getreten sind, auch weil sie den Eindruck hatten, zum Beispiel, was Entschädigungsleistungen und sowas angeht, kümmert sich niemand mehr um sie. Jetzt unabhängig von sowas wie Entschädigungsfragen, wie ist es bei euch? Wisst ihr was über die Opfer, über die drei Menschen, die gestorben sind oder halten sich die Angehörigen da noch zurück?
Also die Angehörigen, die Direkten, halten sich noch zurück. Wir haben relativ früh mit einem Sportverein hier in der Stadt gesprochen, mit dem Olixer TV, der ein Opfer zu beklagen hat. Also die Frau, die gestorben ist, war in diesem Verein, mit denen haben wir schon länger gesprochen. Wir haben jetzt heute mit Freunden eines zweiten Opfers gesprochen, alte Schulfreunde und eine Bekannte, wo sich das Opfer sehr um die Tante bemüht hat und gekümmert. Herzzerreißende Geschichte, war wohl ein extrem sozialer, aufmerksamer Mensch. Das dritte Opfer, soweit wir wissen, kommt nicht aus Solingen selbst. Da ist noch Zurückhaltung. Ich nehme an, dass diese Debatte jetzt beginnen und geführt werden wird, auch so mit Blick auf Hanau, Say Their Names, dass man ihnen eben Namen und Gesichter gibt. Aber da sind wir noch nicht an dem Punkt.
Du hast ja schon angedeutet, Solingen stand schon häufiger im Mittelpunkt solcher Taten. Wir erinnern uns natürlich alle noch an den Brandanschlag aus den 90er Jahren. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Die Älteren werden sich aber wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gut daran erinnern. Die Jüngeren aus Erzählung das wissen. Also wie geht die Stadt damit um? Bringt sie das irgendwie zusammen? Oder ist das noch so, dass man irgendwie da erstmal nach Fassung ringt und sich irgendwie überlegt, wie kann das eigentlich sein, dass uns jetzt hier schon wieder erwischt?
Die Parallelen werden schon gezogen. Also alleine deswegen, weil direkt versucht wurde, von linksextrem bis rechtsextrem die Tat zu instrumentalisieren, weil wir verschiedene Demonstrationen, insbesondere am Sonntag und am Montag in der Stadt hatten, mit auch großem Polizeiaufgebot. Da sind hier, ich war damals, habe noch nicht in der Stadt gelebt, aber die Erzählungen, da gab es damals Straßenschlachten, da gab es verrammelte Geschäfte. Soweit sind wir zum Glück nicht, aber natürlich hat am Sonntag, am Montag jeder befürchtet, oh Gott, lass das nicht so laufen wie vor 30 Jahren und so eskalieren.
In Berlin wird gesprochen über Abschiebungen, weil eben der Tatverdächtige eigentlich hätte nach Bulgarien abgeschoben werden müssen, wo er EU-Boden betreten hat. In Berlin wird auch gesprochen, nicht so stark, über Messerverbote, Waffengesetze und ein bisschen auch über Islamismus und Radikalisierung. Wie verfolgt die Stadt Solingen die Debatten, die jetzt nach der Tat quasi auf Bundesebene sich entwickeln?
Ich würde jetzt mal sagen, dass wir schon noch relativ viel mit uns selbst beschäftigt sind. Also allein nach dem Kanzlerbesuch, kurz vor dem Bundespräsidentenbesuch, muss das ja auch alles mal aufgearbeitet werden. Natürlich ist, finde ich, vor allem die Frage, und die wird hier auch gestellt, wie diese Radikalisierung vonstatten gehen konnte und wieso auch nichts, ich will nicht sagen getan, aber auch scheinbar überhaupt nichts entdeckt worden ist in der Richtung. Also dass der halt völlig autark in diesem Flüchtlingsheim offenbar gelebt haben soll. Diese Debatte läuft, die Messerdebatte, ja gut, also es gibt ohnehin schon ein Verbot, Waffen auf Großveranstaltungen mitzuführen. Uns ist jetzt allen nicht so ganz klar, was ein weiteres Verbot da bringen soll, hat natürlich mit der Klingenstadt Solingen hier eine ganz, ganz besondere, ja, traurige Ironie, will ich sagen. Wir haben auch am Fronhof selber, wir haben Wegweiser in Messerform. Die Klingenstadt ist ein offizieller Namenszusatz. Da muss man natürlich auch mal überlegen, wie man mit all dem jetzt dann die nächsten Wochen und Monate umgeht, weil Messer, Klingen gehören zur Identität dieser Stadt.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Wir hatten vorher darüber geredet, ob das eigentlich jetzt zynisch ist, das zu thematisieren. Ne? Aber es ist natürlich einfach so. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Instagram ist, glaube ich, der Account der Stadt heißt sogar @Klingenstadt-Solingen. Und da kommen dann diese Betroffenheitsbilder. Es wirkt unfreiwillig komisch, muss man irgendwie einfach sagen, als externer Betrachter. Wie wird denn diese Messerdebatte so generell bei euch gesehen? Es gibt ja, glaube ich, in Solingen auch sehr viel von diesen ganzen Messerherstellern, die da sitzen. Es ist ja halt nur wirklich das Ding, Produkt, wofür die Stadt berühmt ist, deutschlandweit oder europaweit vielleicht sogar. Und es gibt ja auch viele Stores und so, ne? Also werden ja auch einfach viele Messer dort verkauft. Wenn man Solingen besucht, nimmt man so ein Ding mit. Äußern sich die Hersteller eigentlich dazu? Ist das irgendwie dann so ein Thema oder ist das jetzt noch völlig im Hintergrund?
Es gibt einen großen Verband, die beraten sich natürlich, aber es ist jetzt noch nicht so, dass die sich tatsächlich offiziell geäußert haben. Es mag weit hergeholt erscheinen, verstehe ich schon auch, aber ja, man diskutiert hier drüber, was tut man damit, inwieweit gibt man damit Terror nach, wenn man jetzt, wir haben ja zum Beispiel so einen Preis, der heißt die schärfste Klinge, der soll im November verliehen werden an Dunja Hayali, da geht es um besonders geschliffene Redebeiträge, aber kann der jetzt noch als schärfste Klingepreis verliehen werden? Zumindest in diesem Jahr, solche Debatten werden wir definitiv führen und führen müssen.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das verfolgen wollen, was in Solingen weiter vor sich geht und nicht nur die Bundesdebatte, dann gehen Sie doch mal auf www.solingertageblatt.de und lesen Sie, was die Kolleginnen und Kollegen dort berichten und zusammentragen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Einer von Ihnen ist, und wir sagen danke, dass er sich die Zeit genommen hat, unser Kollege Björn Boch. Danke.
Danke auch.
Danke.
So, das waren erstmal ein paar eindrucksvolle Schilderungen von vor Ort aus Solingen. Wir wollten einfach, dass wir damit anfangen, mal dahin blicken, wo das Geschehen ja eigentlich passiert ist, was uns die ganze Woche beschäftigt hat. Aber natürlich schon am Sonntag ging es im Prinzip los damit, dass die Bundespolitik sich auf das Thema Solingen gestürzt hat. Ja, zuerst würde ich sagen, der richtig große Aufschlag von Friedrich Merz, der seinen Newsletter dem Thema gewidmet hat mit der emotionalen Überschrift Es reicht und der damit das Thema für die ganze Woche vorgegeben hat, oder? Nämlich für ihn waren die Konsequenzen aus den Morden in Solingen eine Asyldebatte. Wir müssen schneller abschieben, wir müssen mehr abschieben, wir müssen auch nach Syrien und Afghanistan abschieben.
Das kann man, glaube ich, guten Gewissens so sagen. Genauso war es. Also Merz hat sofort sich dieses Thema, das Thema an sich gerissen und da auch den Takt vorgegeben. Er hatte ein bisschen Glück, dass er ohnehin einen Termin beim Bundeskanzler hatte in dieser Woche. Da sollte es eigentlich um was anderes gehen. Aber da hat er natürlich gesagt, also jetzt müssen wir darüber sprechen. Und dann hat er nach diesem Gespräch die ganz große Bühne hier bei uns in Berlin gesucht, hat sich in der Bundespressekonferenz vor die blaue Wand gesetzt und da nochmal richtig nachgelegt. Dem Bundeskanzler entgleitet das Land, hat er gesagt. Und dann hat er ganz viele Vorschläge gemacht, also wie man jetzt da mal aufräumen kann, vereinfacht gesagt. Und das war die Debatte, die die erste Wochenhälfte dominiert hat. Und in der zweiten Wochenhälfte hat die Ampel versucht, in die Vorhand zu kommen.
Genau, der Bundeskanzler hat bei einem Termin beim Antrittsbesuch des sozusagen auch sozialdemokratischen Regierungschefs aus Großbritannien, Keir Starmer, die Pressekonferenz genutzt, um zu sagen, ja, er kommt da der Opposition entgegen, aber nicht nur, wie Merz sich das vorgestellt hat, quasi es wird ein Unionsmann und ein Ampelvertreter werden zusammengesetzt und sollen was erarbeiten, sondern Scholz wollte da das Heft des Handelns in der Hand behalten, hat gesagt, nein, wir nehmen die Länder dazu, wir nehmen die Ministerpräsidenten dazu, wir nehmen auch die Union dazu und die bilden eine Arbeitsgruppe Migration, aber auch da Migration. Also es ist das Thema, was Merz gesetzt hat und an dem ist auch Scholz erstmal dran geblieben, in der Defensive geblieben. Die NRW-Regierung musste sich erklären, warum ist dieser Tatverdächtige eigentlich nicht nach Bulgarien abgeschoben worden und erst noch einen Tag später, dann am Donnerstag, hat die Ampel eine PK angesetzt, die Bundesinnenministerin, der Justizminister und eine Vertreterin von Habeck, seine Staatssekretärin Frau Heiduck, und haben gesagt, wir haben ein Sicherheitspaket, auf das wir uns geeinigt haben.
Genau, und Sicherheitspaket, da, das klingt natürlich dann auch wieder in erster Linie nach Abschiebungen und solchen Geschichten, taucht da auch in Grenzen drinne auf, aber nicht nur. Also das besteht aus drei Bestandteilen, kann man sagen. Das erste sind waffenrechtliche Maßnahmen, also das Waffengesetz soll verschärft werden. Da geht es natürlich vor allen Dingen um Messer und Stichwaffen. Da gibt es, glaube ich, zwei DIN A4 Seiten an neuen Regeln, die da jetzt reingeschrieben werden sollen in dieses Waffengesetz. Die Details sparen wir uns. Verkürzte Fassung ist nur, also bei Volksfesten, öffentlicher Nahverkehr etc. ist das künftig tabu, ein Messer bei sich zu führen. Ausnahmen bestätigen die Regel, also für Handwerker oder wenn man, ich glaube, ein Butterbrotmesser darf man dann auch noch in die Bahn mitnehmen, aber dann wird es wahrscheinlich auch eng. Das zweite sind auf sogenannte aufenthaltsrechtliche Maßnahmen. Da geht es halt um das Abschiebungsthema, wobei bei den ganz heiklen Sachen zum Beispiel, wie kriegen wir das hin, mehr Leute nach dem Dublin-System, dem europäischen, abzuschieben, was ja in diesem Fall nicht geklappt hat, oder eine Rückführung vorzunehmen da. Da ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, aber es gibt auch sehr konkrete Ideen. Die beiden wichtigsten sind sicherlich, dass man erstens sagt, also wer nach Dublin zurückgeführt werden soll und das auch kann, also das Aufnahmeland ist bereit, ihn zu nehmen, der soll hier keine Asylbewerberleistung mehr bekommen, also dem werden die Gelder gestrichen. Und das Zweite, was man vereinbart hat, ist, dass ein sogenannter Urlaub im Heimatland, außer wenn er zur Erfüllung sogenannter sittlicher Pflichten, also das klassische Beispiel ist die Beerdigung der Eltern oder sowas, genutzt wird, dass der zu einem Verlust der Aufenthaltsgenehmigung führt.
Und der dritte Punkt, und das ist das, was ich eigentlich am Anfang der Woche vermisst habe in der Debatte zu den Konsequenzen nach Solingen, es soll Maßnahmen gegen Islamisten, gegen Dschihadisten, gegen Radikalisierung geben, weil aus meiner Sicht hätte das eigentlich der erste Reflex sein müssen, da ist ein islamistischer Attentäter, der Menschen umbringt und das erste, worüber wir diskutieren, wie werden wir alle Syrer und alle Afghanen los, ist so ein bisschen das, was Merz nahegelegt hat. Wie gesagt, Migration, wichtiges Thema, aber du wirst ja nie über eine Migrationsregelung die Kriminalität, die Gewalt, die von Dschihadisten ausgeht, allein loswerden. Da hat jetzt die Ampel auch ein paar Maßnahmen aufgeschrieben, wie sie gegen Islamisten, gegen Dschihadisten und gegen zum Beispiel Vereinsverbote von islamistischen Vereinen sollen erleichtert werden. Die Sicherheitsbehörden sollen mehr Zugriffsmöglichkeiten bekommen bei der Suche nach Tatverdächtigen, nach Gefährdern. Auch das ist umstritten sicherlich, aber das geht zumindest in eine Richtung, wo ich denke, da kann man mehr von solchen Taten künftig vorbeugen, als wenn man über Abschiebungen spricht. Und gerade deshalb, weil wir den Eindruck hatten, wird eigentlich genug über die Ursache solcher Taten gesprochen, haben wir uns für den heutigen Gast entschieden und den holen wir jetzt mal dazu.
Und dazu haben wir einen Mann eingeladen, der sich wie kaum ein zweiter in Deutschland auskennt mit Radikalisierungstendenzen, mit der Geschichte des Islam und damit, wie sich Menschen islamischer Herkunft in Deutschland verhalten. Er selbst wurde 1976 als Sohn arabischer Israelis in der Kleinstadt Tira geboren. Er wuchs in einer nicht praktizierenden muslimischen Familie auf und während seiner Schulzeit ist er mal nach eigener Aussage fast zu einem Islamisten geworden, weil er dort in Kontakt mit einem fundamentalistischen Imam gekommen ist. Das ist zum Glück nicht passiert, sondern er hat studiert Psychologie, lebt seit 2004 in Deutschland, seit 2017 hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und er beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung, Unterdrückung, Antisemitismus und anderen Problemen in der islamischen Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit heute nimmt und sagen herzlich willkommen, Ahmad Mansur.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich beschäftige mich übrigens mit Problemen, aber auch mit Chancen in der muslimischen Gesellschaften. Das muss man auch sagen, weil wir reden jetzt über Probleme, aber Migration und Muslime in Deutschland können auch, und das sehen wir ja tagtäglich überall, auch eine Chance sein.
Absolut, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Jetzt würde ich mal anfangen mit Ihrem Kernthema, an dem Sie arbeiten, über das Sie auch schon mehrere Bücher geschrieben haben, die Präventivarbeit, wie kann man Jugendliche vor Radikalisierung schützen und so weiter. Das ist sicher das Erste, was Ihnen eingefallen ist, als Sie am Freitagabend die Nachrichten aus Solingen gehört haben, oder? Dass da wieder bei einem jungen Mann in Deutschland das schiefgegangen ist. Oder was war Ihr erster Gedanke?
Ich war leider nicht überrascht, weil ich vor allem seit dem 7. Oktober Sachen beobachte, und immer wieder versuche auch klar zu machen, auch vor allem für die Politik, aber auch die Medien, dass wir mit einer ganz anderen Qualität gerade zu tun haben. Dass wir in jedem Workshop, in jeder Begegnung mit Jugendlichen ein riesen Radikalisierungspotenzial sehen, spüren, merken, beobachten können, sogar in Zeitlupe. Und deshalb war ich nicht überrascht, dass halt dazu gekommen ist. Die Welt ist natürlich komplexer, also nicht bei der ersten Minute dachte ich an Islamismus. Wir haben ja andere Probleme mit Messer, die vor allem mit Männlichkeit, mit patriarchalischen Strukturen, mit Verachtung gegenüber unserem Rechtsstaat. Also das ist sehr, sehr komplex und deshalb hat man abgewartet, bis dann die ersten Bestätigungen kamen über die Hintergründe und die Motive. Und die sind leider islamistisch gewesen und das hat mich gar nicht überrascht.
Das finde ich interessant. Das deckt sich ein bisschen mit Beobachtungen, die auch der Terrorismus-Experte Peter Neumann gemacht hat, der auch gesagt hat, also die Warnzeichen waren lange da und der ja auch davor warnt, dass jetzt eine Welle kommen könnte, die gerade erst losgeht. Wo kommt das denn aus Ihrer Sicht her? Also woher stammt jetzt diese neue Radikalisierungswelle Ihrer Meinung nach?
Also es gibt eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte ist eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen den Islamismus. Dann, Sie erinnern sich bestimmt an die Leaf-Projekte in Innenstädten, an Pia Vogel und andere Gruppierungen, die teilweise verboten wurden, teilweise zerschlagen, an Desodok, an 1000 junger Menschen, die Richtung Syrien gegangen, um dann sich den IS anzuschließen. Wir haben es geschafft, diese Strukturen komplett zu zerschlagen. Es entstand ein Vakuum und aus diesem Vakuum entstand entstanden neue Strukturen. Und das, was wir gerade erleben, sind die neuen Strukturen, die viel professioneller sind, viel Deutsch, nutzen die sozialen Medien, kennen die Jugendlichen in Deutschland viel besser als als die Generation vorher und sind in der Lage, sie in den sozialen Medien vor sich zu gewinnen. Das heißt, wenn Sie heute ein junger Mensch sind, der Interesse hat an dem Thema Religion, Islam, vielleicht haben Sie einen biografischen Hintergrund, wenn Sie in den sozialen Medien gehen und nach Informationen suchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei islamistischen Akteuren landen, viel, viel höher als jetzt von liberalen, demokratieorientierten Islamverständnis zu lesen oder zu sehen und Videos zu sehen.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, es hat sich gar nichts an den Umständen geändert in dem Sinne, früher haben wir dann gesagt, was weiß ich, Krieg in Afghanistan oder Krieg im Irak, das radikalisiert, sondern es ist jetzt vor allen Dingen die Ansprache und quasi das Recruiting der Islamisten, das sich professionalisiert, verbessert hat und deshalb kommt jetzt eine neue Welle.
Das ist der Vorgeschichte. Ah. Auch angepasst in der Lage, auch Jugendliche zu erreichen. Zwei Elemente kamen aber noch dazu, um diese Welle dann sozusagen noch stärker zu machen. Der eine ist der 7. Oktober.
Ja.
Das heißt, an dem Tag selber entstand eine Siegermentalität unter allen islamistischen Gruppierungen. Also diese Fähigkeit, eine große Armee wie Israel, Festung wie Israel irgendwie zu zerschlagen, weh zu tun, auf Augenhöhe auch Kämpfe zu führen, das haben die IS gesehen, das hat Al-Qaida gesehen, das haben auch Einzelpersonen gesehen, das haben politische Islamakteure gesehen. Und deshalb ist die Motivation, einfach Anschläge durchzuführen, seit dem 7. Oktober viel, viel größer. Aber das, was nach dem 7. Oktober passiert, diese Geister, die frei gekommen sind an Antisemitismus, an Hass, an Emotionalisierung, die Bilder, die Jugendliche tagtäglich in Gaza beobachten. Das ist genau das, was ich auch meinte, was wir in Schulen beobachten. Wir beobachten in Schulen, dass die Jugendlichen nicht mehr da sind. Sie sind physisch da, emotional sind sie woanders. Sie konsumieren stundenlang Al Jazeera oder islamistische Inhalte, die den Nahen Osten einseitig betrachten, die auch immer wieder vermitteln, schaut mal, Deutschland ist beteiligt an der sogenannten Genozid, an der Ermordung von Muslimen und er sitzt bei Ihnen und genießt noch das gute Leben, während eurer Geschwister in Gaza abgeschlachtet werden. Das hat zu einem massiven Radikalisierung geführt, in Zahlen, die unvorstellbar sind. Also wir haben damals 2014, 2013, als die IS groß geworden, auch solche emotionalisierte Bilder von Kindern, die im Bürgerkrieg in Gaza gestorben, und das haben sie auch genutzt. Jetzt haben wir mit einer Kampagne, die tausendmal größer als damals, die viel professioneller und in der Lage, diese Jugendlichen überall zu begegnen. Und das drittens, und da mache ich das sehr kurz, die Quantität hat sich verändert, weil wir bekamen seit 2015 über 1 Million, vielleicht sogar mehrere Millionen von Menschen, die A, andere Sozialisation haben, B, Schwierigkeiten haben, in Deutschland auch anzukommen, weil Integration einfach ein Prozess, der lange dauert. Das führt auch zur Radikalisierung. Und alles Allerwichtigste, was die Sicherheitsapparate sagen, was Peter Neumann auch wahrscheinlich bestätigen wird, es gab terroristische Gruppierungen, die die Flüchtlingsrouten genutzt haben, um Terroristen nach Deutschland zu schleusen. Und all das zusammen macht diese Welle.
Nun sagen Sie, das ist Ihnen in Ihrer Arbeit schon in den Schulen aufgefallen, dass die Jugendlichen da seit dem Gaza-Krieg ja sich immer mehr reinbegeben. Und übrigens, da gehört ja auch dazu, dass die Plattformen wie TikTok und Telegram und sowas gar nicht vorgehen gegen bestimmte Gewaltvideos und gleichzeitig die Algorithmen dich ja in so ein Rabbit Hole reinziehen. Ne? Wenn du dir eine Sache angeguckt hast, kommt immer mehr davon. Das haben sie also gesehen und wir alle haben die Demos auf den Straßen gesehen, wo dann bei Pro-Gaza-Demos auch IS-Flaggen teilweise aufgetaucht sind. Das war also alles gut sichtbar. Jetzt wurde in Berlin viel darüber diskutiert, ob die Landesregierung in NRW oder die Bundespolitik da nach Solingen, ob die Fehler gemacht haben. Da ging es vor allen Dingen um Abschiebung und sowas. Relativ wenig wurde darüber diskutiert, ob die Sicherheitsbehörden oder die Bundesregierung mit Blick auf genau diese Kräfte, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich nicht wachsam genug waren. Wie schätzen Sie das ein? Konnte man das übersehen?
Also im Blick auf die Bundesregierung und vor allem mit Blick auf die Präventionsarbeit haben wir natürlich Fehler gemacht. Und das ist merkbar. Also wie gesagt, wenn man die Zahlen anschaut, wenn man sieht, wie wenig Leute insgesamt in Deutschland für die Erinnerungskultur überhaupt anzusprechen ist, wenn man merkt, wie wenig Verständnis für Juden und Israel haben und wie einfach islamistische Radikaler haben, Jugendliche für sich zu gewinnen, dann haben wir einen enormen Nachholbedarf. In Bezug auf die Sicherheitsapparate, dadurch, dass dieser Terrorist auch kommuniziert hat, also Videos gedreht, das an IS geschickt hat, mit denen wahrscheinlich mehrfach im Kontakt war, dann hätte man von denen natürlich gewünscht, dass sie das identifizieren und verhindern. Das heißt, da muss man auch ganz viele Hausaufgaben nochmal machen, viel reflektieren und davon auch lernen.
Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wie geht das jetzt? Wir haben die Problembeschreibung von Ihnen gehört und natürlich wird einem da auch so ein bisschen unwohl, wenn man darüber nachdenkt, was da noch alles kommen kann. Also was ist denn jetzt die Strategie? Also die Bundesregierung und die Politik hier reden vor allen Dingen über mehr Abschiebung. Da sagt einem aber eigentlich ja auch jeder Experte, man wird dieses Problem, man muss wahrscheinlich mehr abschieben oder ziemlich sicher mehr abschieben, man wird dieses Problem aber niemals über mehr Abschiebung lösen. Also was sagen Sie, was müssen wir machen, damit wir nicht in eine neue Terrorwelle reinlaufen?
Wie alles, was politisch gesprochen wurde, hat seine Berechtigung. Aber das als Einzelmaßnahme, als die Erlösung zu betrachten, ist absolut falsch. Das heißt, natürlich müssen wir darüber nachdenken, auch Gefährder oder Radikaler oder Krimineller abzuschieben. Wir sollten darüber nachdenken, dass wir an unsere Grenzen gewisse Kontrollen etablieren, die unterscheiden können zwischen Schutzsuchender und zwischen Terroristen oder Leute mit einer radikalen Ideologie, die zu uns kommen. Aber wo ist die Diskussion über Präventionsarbeit? Wo ist die Diskussion über Integration? Wo ist die Diskussion über diese massive Hilflosigkeit, dass Islamisten, Antisemiten, Rechtsradikaler, Populisten in den sozialen Medien ungestört ihre Ideologien verbreiten wollen? Wo sind wir? Ich habe einen Vorschlag und ich denke seit einer Woche darüber nach. Erstmal seit dem 7. Oktober gehe ich von Politiker zu Politiker und sage, bitte lassen Sie uns Projekte in den sozialen Medien machen. Lassen Sie uns auch Inhalte schaffen. Es kann nicht sein, dass Islamisten mehr Professionalität besitzen als wir. Wir haben auch was zu erzählen. Wie können diese Jugendliche erreichen? Wir sehen sie ja offline in den Schulen. Das sind Leute, die man gewinnen kann. Warum tun wir das nicht online? Und ich bin mittlerweile für den Vorschlag, dass alle aktiven Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure, die in der Prävention, in der Integration, in der Deradikalisierungsarbeit aktiv sind, dass sie mindestens 50% ihrer Ressourcen in Online-Demokratie-Offensiven investieren, um dann wirklich TikTok und alle anderen, wie die andere Seite, aber diesmal mit demokratischen Inhalten fluten.
Das haben wir jetzt eigentlich in der Debatte, in der politischen, noch gar nicht gehört. Insofern ist das wirklich ein interessanter Vorschlag. Also zumindest ist es mir in dieser Woche nicht aufgefallen. Also außer der Klage vielleicht darüber, dass jetzt bei TikTok die Plattform nicht genügend vorgeht gegen solche Inhalte. Spannender Punkt. Wie gucken Sie denn darauf, was diese Woche politisch passiert ist? Also wir haben das ja im Vorfeld auch so ein bisschen hier und natürlich diskutieren wir hier im Büro sehr, sehr viel darüber. Es gab ja nach dem Anschlag von Solingen die große Sorge, und die gibt es ja auch nach wie vor, dass das Wasser auf die Mühlen der AfD ist, dass die bei den jetzt anstehenden Landtagswahlen da nochmal einen richtigen Boost bekommt. Und natürlich versuchen die etablierten Parteien, vor allen Dingen die CDU, versucht, das zu verhindern. Friedrich Merz hat sich ja mit Macht da irgendwie reingeschmissen in diese Debatte diese Woche, alles auf sich gezogen, viele Vorschläge gemacht, von denen viele Experten sagen, ah, das wird am Ende gar nicht unbedingt gehen. Wie gucken Sie da drauf? Ist es alles Wahlkampf und Show und wir können eigentlich erst nach den Landtagswahlen da wirklich in Ruhe und mit dem kühlen Kopf drüber reden? Oder hat es das jetzt gebraucht?
Also erstmal Sorgen habe ich vor allem um die Familien, um die Verletzten und nicht, wie solche Sachen von der AfD instrumentalisiert werden. Also auch Prioritäten ist enorm wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Widerspruch zu Ihren Worten vorher, sondern im gesamten sozusagen Wahrnehmung der Debatte. Zweitens, ich glaube, dass Isken eine großartige AfD-Unterstützer oder Hilfe geleistet hat, indem sie meinte, als verantwortlicher Politiker auf Bundesebene von so einem Terroranschlag, wo 3 Menschen das Leben verloren haben und mehrere schwer verletzt sind, dass man daraus nicht lernen kann. Das ist genau die Hilflosigkeit, die Menschen in Richtung AfD treibt. Und ich sage seit Jahren, lassen Sie uns bitte diese Debatte in der Mitte der Gesellschaft führen. Die müssen wir führen. Ansonsten wird sie bei den Radikalen landen und sie werden das nicht tun, um dann die Situation zu verbessern. Die werden das nicht tun, um Muslime für Demokratie zu gewinnen, um Deradikalisierung zu verhindern, sondern sie werden das tun, um daraus Hass und Spaltung in unserer Gesellschaft zu schaffen. Deshalb glaube ich, dass viele, viele Sachen, die diese Woche angesprochen und vorgeschlagen wurden, einfach ein Wahlkampf sind, der zu spät kommt oder die zu spät kommt, die nicht bringen können, weil die Leute das mittlerweile nicht abkaufen, sondern sie merken und die stellen die Frage, wo waren diese Politiker in den letzten Monaten und Jahren? Warum war es kein Thema vorher? Warum mussten Leute sterben, damit es überhaupt so ein Thema wird? Die große Frage über die Nachhaltigkeit dieser Politik wird sich in 2, 3 und vielleicht 4 Monate stellen, wenn keine Wahlkämpfe dann vorstehen, ob dann mit dieser Geschlossenheit weiter dann das Thema bearbeitet wird oder ob wir dann sozusagen das vergessen. Und was mir enorm wichtig ist, auch hier in aller Deutlichkeit zu sagen, das ist ein Thema für die Zukunft. Das ist ein Thema, wenn wir es nicht behandeln, dann haben wir einen Kipppunkt. Und wissen Sie, ich bin überzeugt, wir werden all diese Themen, die gerade Friedrich Merz vorschlägt, ohne seine Motivation jetzt irgendwie zu analysieren zu wollen, die werden wir nochmal diskutieren. Und ich finde, wir sollten sie jetzt diskutieren und vor allem machbare, demokratische Maßnahmen entwickeln, bevor das andere Akteure tun, die dann nicht so viel Acht auf Demokratie geben werden.
Wir haben ja jetzt bewusst uns bei Ihnen gemeldet, damit wir über genau das Problem Radikalisierung, was ein islamistisch motivierter Anschlag wahrscheinlich war, weil es ein Tatverdächtiger aus Syrien ist. Der erste Reflex, der aber von Friedrich Merz kam und ich offenbar auch in weiten Teilen der Bevölkerung und auch medial ja viel diskutiert jetzt worden ist, war ja dieses, es reicht, schon wieder Messermorde, jetzt müssen wir endlich, und dann kam aber nicht das, was wir gerade besprochen haben, was gegen islamistische Radikalisierung tun und gegen Terror tun, sondern jetzt müssen wir endlich mehr abschieben. Also das Thema bestreitet ja niemand, dass Europa ein Problem damit hat, wenn es immer mehr Migration aus den armen Teilen der Welt kriegt, die wir hier nicht regeln können. Mich wundert nur, dass das der Reflex auf einen Terroranschlag war, weil, also was ist denn die Denkfigur dahinter, dass man alle Syrer und alle Afghanen loswerden muss und dann gibt es keine Messerstecher mehr? Es scheint mir ja total naheliegend zu sein, dass das eigentlich nicht so ist. Also weiß nicht, wie ihr die Stimmung wahrnehmt. Viele Deutsche haben sicherlich tatsächlich auch diesen Reflex, es reicht, jetzt muss die Asylpolitik anders werden. Aber das, sobald man sich sozusagen die Emotionen ein bisschen abgekühlt hat, muss einem ja klar sein, dass das da keinen direkten Zusammenhang gibt, oder?
Also es gibt natürlich einen direkten Zusammenhang, aber der ist nicht zu pauschalisieren. Das heißt, ich kann nicht sagen, alle Syrer oder alle Afghaner sind Leute, die irgendwie mit Messer rumlaufen und potenzielle Terroristen sind. Das stimmt so nicht. Wo ein Friedrich Merz einen Punkt macht, ist in der Überforderung der Gesellschaft und auch der Bevölkerung in Bezug zu dieser Gruppe, ohne jetzt seinen Vorschlag gut oder schlecht zu finden. Wissen Sie, wie Integration und Aufnahme von Menschen ist eine Aufgabe, die geht nicht zu Ende, wenn die Leute hier in Deutschland sind, sondern es fängt erst an. Und die ist verbunden mit Begleitung, es ist verbunden mit emotionaler Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft, es ist verbunden mit Sprachlernen, es ist verbunden mit Wertevermittlung. Und das ist eine Aufgabe, die enorm schwierig ist und ganz viele Ressourcen kostet. Und ja, wie kann ich die ganze Welt retten, indem wir die ganze Welt einfach aufnehmen und dann im Stich zu lassen? Also ich halte auch eigentlich diese Ideologie, wir haben Platz und wir müssen alle Menschen irgendwie retten, vor eigentlich nicht nur naiv, sondern subtil rassistisch, weil die Leute kommen an, dann reden wir von Zahlen und nicht mehr von Menschen. Aber die Komplexität, die ich am Anfang angesprochen habe, zeigt sich leider in den Vorschlägen von allen politischen Akteuren nicht, denn dieser Anschlag konnte genauso von einem Islamist namens Thomas, der jetzt Abu weiß ich nicht was heißt, der vor 4 Jahren den Islam angenommen hat und sich in Deutschland radikalisiert, ohne Bezug zu Syrien oder Afghanistan sein. Es konnte ein Mensch, der seit 4 Generationen hier lebt und sehr wütend auf die Zustände in Palästina und dann sich einer Terrororganisation anschließt. Also nur das Thema Migration zu betrachten, ist teilweise richtig, aber das Thema und die Ursachen sind viel, viel komplexer.
Ich glaube, das ist auch eine Gefahr in der Strategie, die Friedrich Merz diese Woche gefahren hat, wenn man so will. Also es war ja der Versuch der AfD, die Deutungshoheit dieses Themas zu entziehen. Ich glaube, dieser Versuch ist ihm auch gelungen. Also es haben irgendwie wenig Menschen in einer, ja, nach einem Anschlag, der ja eigentlich denen eine große Chance geboten hat, haben jetzt alle über die CDU geredet, wenig über die AfD. Und gleichzeitig steckt natürlich eine Riesengefahr darin, dass jemand jetzt hingeht und sagt, also wenn der Olaf und ich uns mal zusammensetzen, dann klären wir das abends beim Bier und dann machen wir einen halben Tag in der Haushaltswoche und dann haben wir irgendwie dieses Problem gelöst, weil, wie Sie ja völlig zu Recht sagen, weder bekommen wir ja das Integrationsproblem mal irgendwie an einem halben Tag oder in einer halben Woche Debatte gelöst, noch das Migrationsproblem. Was mich noch interessieren würde, ich habe von Ihnen mal so ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob es aus dem Zusammenhang gerissen war, vermutlich, aber dass Sie gesagt haben, na, der Islam als Religion hat sich eigentlich noch nie nirgendwo so richtig integriert. Ist es eigentlich ein Islam-spezifisches Problem oder ist es nicht so, dass das in Wahrheit für alle Religionen gilt, zumindest wenn sie hart ausgelegt werden? Also wir sehen ja auch in den USA, wo radikales Christentum hinführen kann. Das ist dann ja auch nicht unbedingt kompatibel mit den Werten, die wir hier eigentlich in unserer Gesellschaft wollen.
Also erstmal vielleicht auch zu Ihrer Anmerkung. Sie haben absolut recht mit Ihrer Kritik an Friedrich Merz. Das kann ich alles nachvollziehen, habe ich gerade auch sehr erklärt. Aber warum reden wir nicht über die Untätigkeit von Grünen und SPD in den letzten Wochen, Monaten und Jahren? Auch der Ignoranz, auch das Thema überhaupt nicht behandeln zu wollen. Ich war ja jahrelang sehr oft und sehr häufig bei den Grünen, bei den SPD und in den letzten Jahren ist das Thema nicht mehr gewollt. Man hat Distanz genommen, hat uns als recht radikaler Islamophoben bezeichnet und wollte mit uns überhaupt nichts zu tun, mit ganz vielen liberalen Muslimen und Muslimen, die ihre Religion kritisieren. Zweitens, das ist ein Beispiel, der zeigt eigentlich, wie postfaktischer Zeitalter funktioniert und wie man auf den sozialen Medien mit sehr einfachen Worten oder Sätzen Stimmung machen kann. Das ist ein Satz von einem 60-minütigen Interview. Wir haben viel über meine Studienzeit und so weiter gesprochen. Und dann kam die Frage, wann wird der Islam sich integrieren? Und ich stellte die Gegenfrage, warum sollte man eigentlich Religionen integrieren? Wir müssen die Muslime integrieren, aber nicht eine Religion mit einer sehr unflexible Theologie, das sagen ja alle, die damit was zu tun haben, das ist eine Offenbarungsreligion, der texttreu immer wieder gelebt wird, der eigentlich auch in der Demokratisierung in Syrien, in Afghanistan, im Irak und vor allem in Ägypten komplett gescheitert ist. Und deshalb ist die Frage, ob wir eigentlich den Islam integrieren sollen, der das nicht getan hat, oder die Muslime selber, die natürlich eine eine große Fähigkeit an Integration mitbringen, auch wenn sie, vor allem wenn sie liberal und ihr Religionsverständnis ganz anders interpretieren als die Radikalen. Aber das ist die Welt, in der wir leben, und das wird nicht einfacher. Es wird noch viel, viel schwieriger, und das ist Teil auch das, was wir heute insgesamt angesprochen haben. Das heißt, in sozialen Medien, da wo man überspitzt, da wo man Sachen aus dem Kontext, da wo Desinformationen herrschen, stirbt die Wahrheit, und es wird sehr, sehr schwierig, irgendwie eine eigene Meinung zu bilden, ohne instrumentalisiert oder teilweise beeinflusst zu werden von Kräften, die das genau wollen.
Jetzt habe ich mir fast gedacht, dass Sie da falsch zitiert oder aus dem Zusammenhang rausgerissen worden sind. Genau deshalb habe ich es auch angesprochen, und ich glaube, Ihr Punkt ist,
danke dafür.
Und ich glaube, Ihr Punkt ist total angekommen. Also wir haben eine Debatte, die man nicht in Überschriften führen kann und die, glaube ich, ein großes Maß an Differenzierung verlangt. Und das ist sicherlich auch eine Verantwortung, die wir Medien haben, dieses Maß an Differenzierung zu liefern. Das haben wir heute hier in diesem Podcast ein Stück weit versucht. Wir könnten sicherlich noch viel länger drüber reden. Das Thema ist riesig. Wer sich aber intensiver damit beschäftigen will und wer sich für die Thesen von Ahmad Mansur interessiert, der kann in den Buchladen gehen und sich das Buch Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will, kaufen, erschienen im Fischer Verlag. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis bald, Ahmad Mansur.
Vielen Dank für die Einladung.
So, und damit endet diese Spezialfolge, die wir eingeschoben haben nach dem Attentat von Solingen, schon wieder. Natürlich bleiben wir dran an den aktuellen Entwicklungen, denn auch nächste Woche werden wir noch einmal eine aktuelle Folge bringen, und erst danach geht es weiter für alle, die schon fiebern. Was sind die Top 20 der besten politischen Sätze aller Zeiten?
Genau, aber die müssen sich ein bisschen gedulden, weil nächste Woche, klar, wir sind politischer Podcast, es wird gewählt, es sind zwei wichtige Wahlen an diesem Wochenende in Thüringen, in Sachsen, und natürlich werden wir diese Wahlen, die Folgen dieser Wahlen und die Erweiterung von Solingen, die da sicherlich auch in dieser Debatte eine Rolle spielen, das werden wir alles am kommenden Freitag besprechen. Bis dahin sagen wir, bleiben Sie uns gewogen, lassen Sie uns ein Like da und tun Sie uns doch einen Gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie irgendwem einen Tipp in Ihrem Umfeld, sagen Sie, Mensch, hört ihr das mal an, diese beiden Vögel da. Die haben zwar kein Radiogesicht, aber dafür auch keine Radiostimme. Bis dahin sagen wir, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Tschüss.